Ich begrüße ganz herzlich die Bundesministerin für Arbeit und Soziales und SPD-Parteivorsitzende Bärbel Baas. Wann hatten Sie eigentlich den letzten freien Freitagabend?
Muss ich echt lange nachdenken.
Ja, eben.
Ich freue mich, wenn ich mal so einen halben Sonntag frei habe, ja, wo okay. Ich mal ausschlafen kann.
Und Freitagabend?
Nee, meistens, wenn ich nach Sitzungswochen, wenn ich Glück habe und nicht in die Republik muss, auf dem Weg nach Duisburg Freitagabends sitze ich im Auto.
Okay.
Und lese irgendwelche Akten.
Aber nicht so, dass man noch irgendwas vom Abend hat?
Nee.
Sie sind bekennender Fan vom MSV Duisburg, folgen auch dem Verein in jeder Phase, auch wenn er in der dritten Liga ist.
Auch in der vierten.
Auch in der vierten Liga, ganz genau. Und angeblich, habe ich gehört, auch von den Zitaten von Lothar Matthäus. Stimmt das, dass Sie die mögen?
Ja, ich finde die, weil die so widersprüchlich sind, so witzig.
Die haben eine wahnsinnige Situationskomik dann. Ja, genau. Welcher ist eher, fällt Ihnen einer ein?
Mailand oder Madrid.
Hauptsache Italien.
Das war nicht er. Das war doch nicht er. War er das? War das nicht Andi Möller?
Oder nein.
Das war Lothar. Ich habe ein tolles gefunden.
Oh.
Der geht so. Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
Ja.
Aber hey. Man muss auch ganz kurz zu Lothar, weil man macht sich dann drüber lustig. Man muss sagen, ich finde, er hat sich in den letzten Jahren unfassbar entwickelt zu jemandem, den man wirklich, denn man hört ihn überall, man hört ihm gerne
das
zu.
Stimmt.
Und er hat eine Wissen, eine Weisheit und Fähigkeiten, die wir alle tatsächlich, die wir Fußball lieben, auch
mittlerweile. Aber das ist ja auch eine Ehrerbietung.
Ja, wollte ich sagen.
Wenn wir bei dem weisen Lothar bleiben und sagen, wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken, auf wen trifft dieser Spruch besser zu? Auf das ganze Land, auf die Menschen hier im Lande oder auf Ihre Partei?
Ich glaube im Moment auch auf meine Partei.
Ja. Mm.
Das ist so. Wir haben ja gerade über die Zukunft gesprochen. Ich glaube, die SPD ist in manchen Themen auch noch in der Vergangenheit stecken geblieben. Also wenn man sieht, auch vielstimmig, wie ich immer sage, wir sind eine Friedenspartei. Heute hat die Weltordnung sich geändert. Wir müssen über Verteidigung nachdenken. Auf der anderen Seite gibt es neue Berufe in der KI baut sich auf, in Plattformökonomie. Ich glaube, es braucht immer noch eine progressive Partei, die das sieht, was da gerade passiert, dass viel Geld, viel Macht bei Datenkonzernen ist, die demokratiegefährdend wirken können. Also von daher haben wir da noch viel zu tun. Deswegen arbeiten wir an einem neuen Grundsatzprogramm.
Also, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ja? Also ich komme aus einer Familie, wo der deutsche Großvater, der in der SPD aktiv war, in Königsberg, seinen Beruf als Redakteur verloren hat, von den Nazis inhaftiert wurde, dann trotzdem weitergemacht hat. Ich hatte das große Glück, 11 Jahre Helmut Schmidt aus nächster Nähe erleben zu dürfen und so. Und wenn man sich überlegt, wo die SPD jetzt steht, also wir haben ja dieses Jahr 5 Wahlen vor uns, also 4-mal Landtagswahlen, einmal dann die Abgeordnetenwahlen in Berlin und nach den neuesten Umfragen in den beiden neuen Ländern steht die SPD so um die 6%. Es könnte also auch sein, dass sie gar nicht reinkommt in den Landtag. Wie kann so ein Niedergang in so kurzer Zeit passieren? Das ist doch das, was sich ganz viele fragen, die vielleicht auch gar nicht SPD wählen, aber sagen, das ist eine stolze und anständige Partei.
Ist sie auch nach wie vor, aber sehr verunsichert. So nehme ich auch die eigenen Mitglieder wahr, ich bin viel unterwegs. Stellenweise orientierungslos, vielstimmig. Also manchmal zu Themen haben wir keine Position, also wir haben viele Positionen. Und das gibt keine Richtung. Also die Wählerinnen und Wähler sagen mir auch, wenn ich unterwegs bin, wofür steht die SPD? Das ist so die Standardfrage, die ich oft höre. Und dann aber allerdings auch den Wunsch, ihr müsst wieder dahin, wo ihr wart. Also es gibt auch
obwohl sich die Welt verändert hat. Oder gerade, weil
sie sich verändert hat. Ja, aber gerade, weil sie sich verändert hat. Ne? Also wir leben ja jetzt auch eine Debatte, in der ich ja auch nicht ganz unbeteiligt bin, wenn es darum geht, soziale Sicherheit. Wir erleben gerade ein Rollback in vielen Bereichen, bei der Gleichstellung und auch für Frauen. Also das sind alles Dinge, haben Sozialdemokraten weit vor mir, viele Frauen und auch in der Arbeiterbewegung, viele vor mir erkämpft gemeinsam. Und wir merken gerade, es geht wieder alles zurück. Also es braucht sie schon.
Das verstehe ich auch, dass Sie, das, wo Sie gesagt haben, die Welt hat sich verändert. Aber wenn Sie überlegen, was ist der größte Fehler, den wir gemacht haben in den letzten Jahren, was würden Sie da sagen? Oder ist das schwierig, das zu sagen? Für Sie, ohne dass Sie...
Also ich kann jetzt nur aus meinem eigenen Erleben, ich bin jetzt seit ich 20 bin in der SPD, für mich war es, das war schon die Agenda.
Weil, die von Schröder...
Ja, weil da ging es um Leistungskürzungen. Also es war eine große Not. Im Nachgang sagen alle, damals betrachtet, oder wenn man sagt, er musste sie machen. Und sie hat ja auch gewirkt in vielen Stellen. Sie hat aber auch dafür gesorgt, dass wir einen Dumpinglohnbereich bekommen haben, weil damals der Mindestlohn nicht gleichzeitig mit eingeführt wurde. Das waren auch ein paar Fehler in dieser Reform. Aber trotzdem hat sie das Land wieder nach vorne gebracht. Aber es hat der SPD massiven Vertrauensverlust gebracht, weil wir halt genau die Menschen getroffen haben, die, wenn sie arbeitslos werden, lange im Arbeitsleben standen, plötzlich in ein Sozialhilfesystem gefallen sind, weil die beiden ja zusammengelegt wurden. Das hat so viel Vertrauen verloren, das haben wir lange nicht aufgeholt. Also die ist 2004 beschlossen worden. Ich habe 2009 für den Bundestag kandidiert und ich bin nur beschimpft worden. Also ich war gar nicht schuld, ich habe das gar nicht beschlossen. Aber da wirkte die so richtig und da sind Leute zu mir gekommen, die waren noch in Arbeit, die hatten aber Angst, dass sie in diese Grundsicherung
zurückfahren. Die SPD war ja mal eine Arbeiterpartei. Nun ist der Anteil der Arbeiter bei der erwerbstätigen Bevölkerung hat stark abgenommen. Je nachdem, wie man da die Leute einteilt, vielleicht so um die 10%. Aber was macht das mit Ihnen, wenn Sie lesen, die größte Gruppe unter den Arbeitern sind die AfD-Wähler?
Das macht eine Menge mit mir, weil ich auch Angst habe, dass das weiter kippt. Also man weiß ja, was diese Partei vorhat. So, und jetzt hat die AfD aber auch einfach. Sie spaltet, sie definiert Gruppen, die sie für das Übel darstellen kann und fordert, ich mache mal ein Beispiel, wir haben uns fast in Berlin zerlegt in dieser Koalition bei einem Rentenniveau von 48 oder 47. Da fordert die AfD einfach 70. Da fragt keiner, ob das finanzierbar ist oder nicht. Aber die Beschäftigten sagen, ja genau, die haben ja recht, die Rente ist eh zu wenig.
Aber
die haben es auch sehr einfach, sehr populistisch einfach, will ich sagen.
Wenn es aber eine SPD-Politiker und Politikerinnen gäbe, mit denen sich die Leute identifizieren können, würden vielleicht nicht so viele zur AfD gehen.
Ja, bevor der Applaus kommt, das stimmt. Aber das Problem ist, wir haben jetzt seit Jahren den beliebtesten Politiker ganz vorne.
Pistorius. Sie sind auch nicht schlecht in der Liste platziert.
Ja, aber es schlägt nicht. Die Frage ist jetzt, wo ist jetzt das Problem, dass es nicht bei der SPD einzahlt? Weil wir sind alles. Und wir machen Politik für die SPD, auch Boris Pistorius. So, und da ist irgendwas, was noch nicht stimmig ist.
Boris Pistorius hat vielleicht aber etwas, was SPD-Politiker früher häufiger hatten. Er kann so reden wie die Leute.
Ja, ich auch.
Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber Sie haben es mir ja abgenommen.
Nein, aber das fehlt auch. Also, wenn man verschwurbelt redet, das ist so. Ist auch schwierig. Auf der einen Seite redet man Klartext, eckt man auch an, dann gibt es auch Feuer.
Das wollte ich gerade fragen. Also, Sie haben ja ein paar Mal ein bisschen angeeckt in letzter Zeit. Tun Ihnen manche Worte auch manchmal leid?
Nö.
Nee?
Nie. Also es würde mir leid tun, wenn ich wirklich beleidigend wäre. Also ich sag mal, wenn ich jemanden persönlich angreife, das gehört sich nicht. Aber wenn ich eine Situation beschreibe, der Sozialstaat ist zu teuer, das können wir uns alles nicht mehr leisten und ich sage, es ist Bullshit, weil die Zahlen sagen was anderes im Vergleich zum BIP und so weiter. Man könnte jetzt mit Fakten dagegenhalten. Aber ich bringe es halt auf den Punkt, Daniel.
Schätzen Sie die Arbeit und die Empfehlung der Wirtschaftsweisen? Die arbeiten Ihnen zu.
Ja, natürlich.
Ja, also das war ein bisschen Verhalten, die Auskunft gerade.
Nee, weil auch da gibt es da Minderheitenvoten und so weiter. Also die sind da ja auch nicht immer einer Meinung. Also insofern natürlich schätze ich die. Das ist eine Expertise, die nehmen wir auch zur Kenntnis. Aber am Ende weiß man auch, man ist in politischen Zwängen. Man hat eine Koalition, man muss Kompromisse finden.
Bullshit war, dass der Kanzler gesagt hat, dass der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar ist. Veronika Grimm ist im Begriff.
Ja,
Wirtschaftsweise.
Na klar.
Die hat in dem Podcast von dem Kollegen Paul Ronsheimer gesagt, schon 2029 haben wir gemäß der Finanzplanung der Bundesregierung eine Situation, wo die Sozialausgaben, die Verteidigungskosten und die Zinslast eigentlich die gesamten Staatseinnahmen fressen. Also so ganz an den Haaren war das, was Merz vielleicht gesagt hat, nicht.
Ja, aber wir hatten auch schon damals Prognosen zu den Sozialausgaben, die nie eingetreten sind, weil wir am Ende Produktivitätssteigerung hatten, wir haben mehr Sozialversicherungspflichten. Es gab immer Wellen. Die haben damals schon gesagt, dass zum heutigen Stand wäre der Rentenbeitrag jetzt schon bei 25. Ist er aber nicht. Und er war 8 Jahre lang stabil. Also deswegen will ich einfach nur sagen, ja, die Prognosen sind wichtig und wir müssen auch was tun, aber sie sind am Ende nicht so eingetreten. Okay. Deswegen, ich nehme das schon ernst, aber zu sagen, wenn ich Produktivitätssteigerung habe und vor allen Dingen die Menschen brauchen ja auch Sicherheit.
Hm. Frau, was
Sie da werde ich emotional,
um es mal zu sagen. Ja, also ich habe schon gemerkt, eine Frau, ein Wort, Bullshit bleibt Bullshit. Ja. Egal wie die Reaktionen sind. Wenn man sich ihr eigenes Leben anschaut, wie sie mit Hauptschulabschluss sich dann wirklich hochgekämpft haben und dann Bundestagspräsidentin geworden und Parteivorsitzende und Bundesministerin. Wie schauen denn, Sie sind noch in Duisburg sehr verankert, die alten Freunde und Freundinnen. Fragen die Sie manchmal, sag mal, was ist mit dir los? Oder fragen Sie sie danach, wie gewisse Leute, die Sie jetzt treffen, mit denen Sie Umgang haben, sind?
Also die mich sehr gut kennen, die lachen sich kaputt, weil die sagen, wenn die Leute alle wüssten, was du für ein Typ bist, dass du mal die zweite Frau in diesem Staat bist, das, also konnte sich keiner vorstellen.
Das weiß sie,
ich mir auch nicht übrigens. Hm.
Und wenn Sie sie mit Prinz Charles sehen, da oder König Charles?
Das war schon ein besonderer Moment, muss man sagen. Wenn so ein Arbeiterkind dem König die Hand schüttelt, ist schon...
War ihm sympathisch?
Ja, wir haben viel gelacht, das war wirklich toll.
Hat Humor?
Und beide, also auch Camilla, also es war richtig toll.
Und worüber haben Sie gelacht? Ist das ein Staatsgeheimnis?
Nee, es ist ja so protokollarisch, man darf das Königspaar ja nicht berühren.
Ja.
Oder anfassen oder was auch immer. Und dann war es halt im Bundestag sehr eng, als er zu Besuch war. Und dann sind wir durch die Gänge. Ich habe ihm ein bisschen das Haus gezeigt. Und dann habe ich ihn an einer Stelle, weil ja auch viele Sicherheitsbeamte da waren, versehentlich angerempelt, so wie man ne, so im Laufen. Und dann war so
wie es in Deutschland üblich.
Wie das mal so passiert.
Kleiner Bodycheck. Genau. So,
fast weggerempelt, nein. Und dann war es wirklich so, dass plötzlich so eine Sekunde, was passiert jetzt? Sie hat den König berührt. Und ich habe gedacht, oh, wirst du jetzt erschossen? Ja. Und dann haben wir beide so gedacht. Er war total locker, hat dann sofort auch gelacht. Also hat das sofort aufgelöst. Alle waren wieder beruhigt, alle fuhren wieder runter. Kein Eklat.
Jetzt sind Sie fast eine Legende, schon jetzt, also, obwohl Sie erst relativ kurz im Amt sind, weil Sie diese schwarze, wunderschöne Harley haben. Aber man sagt mir, zum Fahren kommen Sie überhaupt nicht mehr.
Die steht leider viel zu viel. Ich habe die echt nach der letzten Bundestagswahl, also bevor ich Bundestagspräsident, also vorletzte Wahl, gekauft. Ah, da ist sie gerade, ja. Und weil ich gedacht habe, ich hätte jetzt wieder mehr Zeit.
Und?
Da ist nichts draus geworden, dann wurde ich Bundestagspräsidentin.
Kann man die länger stehen lassen, ohne dass sie übel nimmt?
Naja, man muss sie schon pflegen. Und vor allen Dingen, da ist eine Alarmanlage dran, die zieht die Batterie leer. Also man muss sie immer wieder mal... Also ich hänge die dann immer wieder an Strom.
Nehmen Sie gerne jemanden mit, wenn Sie denn mal zum Fahren kommen?
Nee.
Warum nicht?
Weil da ein Solositz drauf ist. Ich möchte auch niemanden mitnehmen.
wenn Sie fahren würden, wären dann die Sicherheitsbeamten, würden die auf Motorrädern Ihnen folgen oder im Auto?
Ich habe gar keine.
Haben Sie überhaupt keine? Nein. Mensch, das hätten wir vielleicht gar nicht verraten sollen.
Ach so, nee, die sind natürlich hier. Okay. Nein, ich von der Gott sei Dank von der Gefährdungsstufe, das wird ja vom BKA eingeschätzt, aber solche Sachen mache ich alleine.
Und wenn Sie jemand dumm anmacht, haben Sie das Gefühl, das kriegen Sie selber hin?
Ja, also bis jetzt habe ich auch im realen Leben, wie ich immer sage, noch keine wirklich schwierige Situation gehabt. Digital ist das anders, was sich da abspielt. Aber ich muss sagen, wenn ich mit den Menschen denen begegne, immer freundlich, bisher, toi toi toi. Und da ist noch nie, klar, es gab mal wütende Leute, die aufgeregt vor einem stehen, mal im Infostand und einen auch wegen der Politik beschimpfen. Aber das kriege ich immer ganz gut hin.
Frau Bass, darf ich Ihnen zum Schluss eine Frage stellen, bei der es mir lieber wäre, Sie sagen, Sie antworten darauf nicht, als wenn Sie irgendwas sagen, was nicht so ganz aufrichtig ist. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihre Zeit als aktive Spitzenpolitikerin, die, wie gesagt, ja noch nicht so lang ist, würden Sie sagen, wenn ich geahnt und gewusst hätte, was da auf mich zukommt, vielleicht hätte ich es mir doch noch mal überlegt?
Nee. Ich habe so viele tolle Sachen erlebt. Also es ist stressig, es ist anstrengend. Und die Aufmerksamkeit, wenn man so in die erste Reihe geht, ist schon... Mehr reißt man nicht die Klamotten vom Leib, also so
wie, wie Angelo Kelly.
Wie Angelo Kelly ist es nicht. Ja.
Das ist bei mir auch sehr, sehr lange her. Gott sei Dank.
Aber auch selbst rückblickend, ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt oder was eben, noch auf mich zukommt.
Deshalb habe ich gefragt. Ja.
Nee, aber ich habe immer wieder so tolle Momente, dass das Gute überwiegt, will ich wirklich sagen. Es sind so tolle Begegnungen mit Menschen, Unternehmen, tolle Lebensgeschichten, die einem begegnen. Promis, Könige, also dem Papst habe ich die Hand geschüttelt. Also,
welchen?
Franziskus noch.
Ja, der war ja auch großartig.
Ja. Also das würde ich nie missen wollen, wirklich.
Also ganz egal, wie man zur SPD politisch steht und zu Ihnen, was mir immer wieder Respekt abnötigt, ist, dass Menschen freiwillig in die Politik geht. Es ist nämlich einer der schwierigsten Jobs überhaupt. Man kriegt so viel auch Negatives ab. Ich meine, das kann ja auch noch niemand bestreiten, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie lernen tolle Leute kennen, aber das Dauerfeuer der Kritik und die schlechten Umfragen und alles Mögliche. Man kriegt gemessen an anderen Berufen, wo Sie sich bewegen könnten, nicht das große Geld, von dem andere sprechen. Und man hat, Sie haben es gerade bestätigt, überhaupt kein Privatleben mehr. Insofern sage ich, auch gerade bei Leuten, die in der Kommunalpolitik sich engagieren, ich freue mich über jeden, der in die Politik geht, obwohl er kein Arsch ist. Vielen Dank.